ARD. Die Pfefferkörner. Die Fälle als Hörspiel. Blackout. Die Jugendvollzugsanstalt. Ein echt bedrückender Ort. Die dunklen Gänge, die Wachen, die überall stehen. Kahle Wände, Gitter. Keine Farben. Auch im Besucherraum nur kalte Steinwände und Fliesenboden. Und genau dort sitzt Arvid an einem Tisch und wartet nervös auf seinen jüngeren Bruder Marlon. Endlich, da kommt Marlon, gebracht von zwei Wachen. Marlon setzt sich auch an den Tisch, seinem großen Bruder gegenüber.
Hey.
Hey.
Eigentlich müssten die beiden direkt losreden. Sie haben nur 20 Minuten. Aber zwischen ihnen liegt eine schwere Stille. Arvid weicht den Blicken seines kleinen Bruders aus. Marlon versteht nicht. Was ist los? Als Arvid weiter schweigt und nur den Kopf schüttelt, schwindet in Marlon die Hoffnung.
Nein. Die Revision wurde abgelehnt.
Aber die Anwältin hat doch gesagt, dass ich gute Chancen habe. Das geht nicht, Arvid. Ich werd irre hier drin.
Ich weiß.
Nichts weißt du. 3 Jahre. 3 verkackte Jahre. Da halte ich nicht durch. Das pack ich nicht.
Es macht Arvid echt fertig, seinen kleinen Bruder Marlon so verzweifelt zu sehen. Er braucht dringend eine Idee. Die Deckenlampe im Besucherraum flackert. Arvid schaut hoch. Das Licht flackert noch einmal, kräftiger. Vielleicht ist das eine Idee.
Wir sind die Pfefferkörner.
Räuber und Gangster, Gönner und Verbrecher. Wir sind Double Fighters, wir schlagen die Ganoven in die Flucht.
Es ist abends bei den Bruns. Amy blickt erwartungsvoll aus dem Fenster und endlich. Als Leo und Moritz reinkommen, stehen Lars, Mira und Amy mit ihrem besten Zahnpasta-Lächeln bereit. Leo mustert die vier irritiert. Was ist denn jetzt los?
Papa. Papa.
So.
Lars hat seinen Einsatz verpasst. Jetzt aber. Handy raus, Musik ab.
Liebe Leo.
Wir freuen uns alle riesig,
dass du die kommenden Wochen bei uns wohnen wirst.
Im Namen der Familie Bruns heißen wir dich
herzlich willkommen.
Hä? Was ist das denn? Alles geht aus. Das Licht, die Musik. Aber nicht nur in der Küche der Familie Bruns. In ganz Hamburg wird es dunkel. Sogar die Bahnen bleiben stehen. Ein totaler Blackout. Es ist der nächste Tag. Moritz und Leo stehen auf der Terrasse vor dem Haus. Es gibt noch immer keinen Strom. Die ganze Stadt liegt lahm. Kein Internet, kein Fernsehen, nicht mal Radio. Doch Moritz weiß sich zu behelfen und hat 2 staubige Kartons aus dem Keller geholt. Da ist es. Ein altes Radio.
Wie ging denn das nochmal?
Er klappt einen kleinen Hebel aus und kurbelt daran. So lädt man die Batterie auf. Mit der Hand. Moritz kurbelt und kurbelt. Das alte Radio springt an. Krass, das funktioniert ja echt noch.
Gestern Abend gibt es keinen Strom in Hamburg. Laut dem Bürgermeister ist die Grundversorgung gewährleistet und die Krankenhäuser werden über Notstromaggregate versorgt. An einer Lösung des Problems wird mit Hochdruck gearbeitet. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Amy kommt die Terrassentreppe hochgeeilt. Wütend wirft sie ihre Hörgeräte auf den Tisch und rennt ins Haus. Ihre Mutter Mira kommt hinterher. Müde sieht sie aus.
Was war denn mit dir los?
Wir kriegen nirgendwo ihr Hörgerät aufgeladen. Und Batterien sind überall ausverkauft. Die Leute haben es dann wie die Blöden.
Wenn das kein Auftrag für Moritz ist, ihm und seiner kleinen Schwester den Strom abdrehen? So weit kommt's noch. Also, auf ins HQ. Bastelstunde.
Dynamos, Stromumwandler, Hörgeräte, check.
Alles am Start. Zufrieden betrachtet Moritz sein Werk. Er hat ein altes Fahrrad aufgebockt, so dass man wie im Gym auf der Stelle radeln kann. Nur, dass es hier nicht um Fitness geht, sondern um Stromerzeugung. Durch Menschenkraft. Gleich 4 Dynamos hängen am frei hängenden Reifen. Bunte Kabel laufen zum Umwandler auf dem Tisch. Also rauf aufs Fahrrad. Musik laut, ordentlich in die Pedale treten. Als erstes werden jetzt Amys Hörgeräte aufgeladen. Dann ist das Tablet dran. Beides ist komplett leer. Da wird die Musik im Radio von einer Mitteilung unterbrochen.
Achtung, eine Eilmeldung. Im Zusammenhang mit dem Stromausfall, der Hamburg seit gestern lahmlegt, fahndet die Polizei nach dem 24-jährigen Arvid Swan. Er ist 1,75 Meter groß, hat braunes Haar und trägt einen grünen Pullover. Sachdienliche Hinweise nimmt jede polizeiliche Dienststelle entgegen.
Sofort springt Moritz vom Rad, schließt nun doch erstmal das Tablet an den Stromgenerator an und beginnt wie verrückt in die Pedale zu treten. Das Ding geht an. Er geht sofort ins Netz und sucht nach Arvid Swan. Da, die Fahndungsmeldung der Polizei mit Foto. Dieser Typ soll ganz Hamburg vom Strom genommen haben? Während Moritz weiterliest und dabei in die Pedale tritt, merkt er gar nicht, dass Hakim reinkommt. Er tritt grinsend an den strampelnden Moritz heran. Dann sieht er das Foto auf dem Tablet.
Arvid? Du kennst ihn?
Ja, der wohnt bei uns in der Gegend. Was ist mit ihm?
Die Polizei sucht ihn. Er steckt wohl hinter dem Stromausfall.
Was? Nee, das kann nicht sein. Er hat mir früher ab und zu Nachhilfe gegeben.
Was weißt du noch über ihn? Was macht er beruflich?
Keine Ahnung. Er hat gerade seinen Master in Physik und Informatik gemacht, als Jahrgangsbester.
Dann kennt er sich mit Elektrizität aus. Der war's.
Nein, das glaube ich nicht.
Aber warum sucht die Polizei sonst nach ihm? Er hat die ganze Stadt lahmgelegt. Findest du es etwa gut, dass wir ohne Strom sind und Amy ihre Hörgeräte nicht aufladen kann?
Natürlich nicht, aber...
Dann schlage ich vor, wir spielen ihn auf und sagen dann der Polizei Bescheid.
Ohne mich.
Hakim haut ab. Er fühlt sich nicht wohl mit der ganzen Sache. Arvid? Der doch nicht. Nach dem kann Moritz alleine fahnden. Leo und Yasina sind unterwegs. Sie wollen sich in Arvids Nachbarschaft umsehen. Eine triste Hochhaussiedlung, nicht weit von Yasinas und Hakims Zuhause. Ein Polizeiauto fährt Streife. Auch sie suchen Arvid. Und was sind das für Typen da? Eine Gruppe Jugendlicher hat sich auf der Grünfläche vor der Siedlung eine Chill-Out-Zone eingerichtet. Ein verranztes Sperrmüllsofa, gestapelte Autoreifen als Sessel, dazu ein Couchtisch aus Paletten. Leo steuert auf die Jungs zu und zeigt ihnen das Foto von Arvid auf ihrem Handy.
Hey, könnt ihr uns helfen? Wir suchen den.
Zeig mal.
Der Älteste von ihnen pflückt Leo einfach das Handy aus der Hand. Was für ein Idiot.
Ihr seid ja nicht die Einzigen, die nach Arvid suchen.
Früher hingen wir oft mit seinem kleinen Bruder ab. Marlon. Aber seit Marlon im Knast ist, hat sich ja Arvid kaum noch blicken lassen.
Arvids Bruder sitzt im Gefängnis.
Der hat eine Frau mit einem Messer abgezogen. Echt miese Nummer. Tagsüber gibt er den Good Guy, der sein Abi nachholt. Und abends zieht er Frauen ab.
Der eine Bruder legt Hamburg lahm, der andere überfällt nachts Frauen? Na, das ist ja eine sympathische Familie. Mitten in der Speicherstadt überquert Arvid eine der unzähligen Brücken. Er muss irgendwo untertauchen. Doch wo? Eine Weile läuft er ziellos durch die Hafencity. Moment, diese orangefarbene Jacke... Das ist doch sein ehemaliger Nachhilfeschüler Hakim. Er verschwindet in einem der Häuser. Bevor die Tür ins Schloss fallen kann, springt Arvid noch in den Hausflur und folgt Hakim unbemerkt bis ins letzte Stockwerk. Arvid betritt nach ihm einen großen Raum mit riesigen Lukenfenstern zum Hafenbecken. Krass, was ist das denn? Er schaut mindestens so überrascht wie Hakim, der hier im HQ der Pfefferkörner an seinem Labortisch steht und ihn ebenfalls ungläubig anstarrt.
Arvid?
Hakim, ich brauche deine Hilfe. Ich muss eine Weile untertauchen.
Hier? Spinnst du? Die Polizei sucht dich überall.
Ich weiß. Deshalb ja.
Dann warst du es wirklich. Du hast den Stromausfall verursacht.
Bitte, Hakim, hör mir nur 5 Minuten zu. Vor 3 Monaten kam die Polizei zu uns nach Hause. Und hat Marlon verhaftet. Angeblich soll er eine junge Frau überfallen haben. Scheiße, Hakim, du kennst Marlon. Der könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Aber die Polizei hat Beweise und eine Zeugenaussage. Und damit war für die der Fall klar. Ich habe wirklich alles versucht. Aber das Gericht hat abgelehnt, den Fall nochmal zu verhandeln. 3 Jahre Gefängnis. Das hält er niemals durch. Ich habe mich ins Stromnetz gehackt und den Stromausfall ausgelöst. Dann habe ich die Stadt erpresst. Ich wollte, dass sie Marlon freilassen. Aber sie haben sich nicht drauf eingelassen. Und jetzt sucht die halbe Welt nach mir. Ich weiß, ich habe mich total verrannt. Es war auch keine gute Idee. Aber ich musste irgendwas tun. Verstehst du? Bitte, Hakim. Ich muss mich nur eine Weile verstecken.
Damit werden meine Freunde nicht einverstanden sein. Außer, ich frage sie, ob wir den Fall deines Bruders übernehmen.
Moritz, Leo, Amy und Yasina sitzen auf einer Treppe in der Speicherstadt. Hakim stößt dazu und haut direkt raus, was er mit seinen Freunden besprechen möchte.
Hey Leute, ich möchte, dass wir Avids Fall übernehmen.
Was? Wir sind doch schon längst dran. Wusstest du, dass dein Bruder im Gefängnis sitzt? Die ganze Familie ist kriminell.
Ich meine nicht, Avi zu finden, sondern die Unschuld seines Bruders Marlon zu beweisen. Okay, Avid war das mit dem Stromausfall. Er wollte seinen Bruder freipressen.
Warte, du wusstest das die ganze Zeit?
Nein, er hat es mir eben erst erzählt. Er ist im Haku.
Was? Spinnst du? Wie kannst du uns fragen, ob wir ihm helfen? Der Typ ist ein Krimineller.
Selbst wenn sein Bruder unschuldig ist, ein Unrecht rechtfertigt niemals ein anderes Unrecht.
Außerdem, wenn wir einem Kriminellen helfen, machen wir uns selber auch strafbar.
Und was mit Marlon?
Ganz ehrlich, Hakim, das ist weder unser Problem noch unser Fall.
Okay, dann stimmen wir ihm ab. Also, wer ist dafür, Avi zu helfen?
Hakim hebt seine Hand und ist damit allein. Niemand regt sich. Okay, der Fall ist abgelehnt.
Sorry, Hakim.
Und sag ihm, er soll aus unserem Haku verschwinden.
Hakim geht zurück ins Haku. Langsam nimmt er die Stufen nach oben. Verdammt, er würde Avid gerne eine andere Botschaft überbringen. Schließlich glaubt er ihm und möchte ihm helfen. Da hört er Schritte. Amy kommt die Treppe hochgeflitzt.
Hakim, warte!
Hast du es etwa nicht verstanden?
Ich habe das Wichtigste verstanden. Ich kann Lippen lesen. Vergessen?
Entschuldigung, so war das nicht gemeint.
Meinst du, Avid kann den Strom wieder anstellen, damit ich meine Hörgeräte aufladen kann?
Amy, das ist es.
Als Amy und Hakim das Haku betreten, sitzt Avid gerade auf dem Stromrad. Als Physiker hat er natürlich sofort gecheckt, was Moritz da gebastelt hat. Jetzt bemerkt er die zwei und steigt ab.
Hey Avid, das ist Amy. Sie kann nicht gut hören, aber...
Warte, dann gönn die hier dir.
Er reicht Amy ihre blauen Hörgeräte. Sie lächelt und setzt sie wieder ein.
Danke. Ich habe ganz schön geschwitzt, um sie wieder aufzuladen.
Also, ich konnte die anderen nicht überzeugen.
Weil sie dich für einen Kriminellen halten.
Okay, dann verschwinde ich wohl besser.
Nein, warte. Wenn du den Strom wieder anstellst, kann ich sie bestimmt überzeugen. Und dann helfen wir dir, Marlons Unschuld zu beweisen.
Das ist aber nicht so einfach. Das ist nicht so, als würde man einen Schalter umlegen.
Was soll das heißen?
Nanu, Yasina ist auch hier im Haku. Keiner hat sie kommen hören.
Ich habe ins Netzwerk des Stromnetzes ein Virus eingespeist. Wenn wir das rückgängig machen wollen, dann müssen wir an einen öffentlichen Stromverteiler kasten.
Okay, worauf warten wir?
Ausgestattet mit Laptop, Tablet und Netzwerkkabeln machen sich Avid, Yasina und Hakim auf den Weg. Avid weiß, wo der nächste Stromverteiler ist.
Okay, wenn jemand kommt, warne ich euch mit dem Eulenruf.
Alles klar.
Hakim bleibt stehen, um Wache zu schieben. Yasina und Avid gehen weiter. An einer Mauer stehen ganz viele Verteilerkästen nebeneinander. Zum Glück weiß Arvid, welches der richtige ist.
Okay, die Luft ist rein.
Der Stromkasten ist natürlich abgesperrt. Doch das Schloss stellt für ein Pfefferkorn keine Hürde dar. Yasina hat es im Nu geknackt. Arvid holt seinen Laptop aus dem Rucksack, schließt ein Netzwerkkabel an und steckt es in eine Buchse im Stromkasten.
Okay, los geht's.
Er tippt und klickt sich eine Weile durch die Seiten, versucht nochmal in das System der Energiewerke einzusteigen, wie vor ein paar Tagen.
Verdammt, die Firewall ist besser, als ich dachte.
Lass mich mal.
Yasina schließt auch ihr Tablet an. Sie hat da so eine neue Software. Damit sollte das zu schaffen sein. Na bitte, sie ist sofort drin. Und Hakim schiebt in unauffälliger Entfernung weiter Wache. Er sieht sich um. Oh nein. Mist, das gibt's doch nicht. Zwei Polizistinnen schlendern direkt auf die Stromkästen zu. Zeit für das Warnzeichen. Hakim macht den Eulenruf. Doch die vorbeifahrenden Autos sind zu laut und Yasina und Arvid zu sehr in ihrer Arbeit versunken.
Der Virus hat sich repliziert. Ich muss ihn vom System isolieren.
Endlich, eine Lücke im Straßenverkehr. Hakim läuft über die Straße. Irgendwie muss er die Polizistinnen ablenken.
Wo steckst du? Henry! Haben Sie meinen Hund gesehen? Henry, er ist nicht mehr der Schnellste und hören kann er auch nicht mehr gut.
Die Polizistinnen drehen sich zu Hakim. Hinter ihnen, am geöffneten Stromkasten, hocken Arvid und Yasina wie erstarrt.
Etwa so groß.
Ich hab's gleich.
Er hat sich einfach losgerissen.
Yasina und Arvid müssen weitermachen. Volles Risiko. Direkt hinter dem Rücken der Polizei. Aber Hakim läuft zu Hochform auf.
Welche Farbe hat er?
Braun-weiß. Wissen Sie, er ist nicht mehr der Jüngste.
Die Polizistinnen drehen sich um, auch zum Stromkasten, und Arvid und Yasina sind verschwunden. Puh, gerade noch rechtzeitig.
Ah, ich glaube, ich habe ihn gerade bellen gehört. Danke trotzdem.
Die zwei Frauen von der Polizei lächeln freundlich und gehen weiter. Dank Hakims Performance haben die echt nichts mitgekriegt. Hakim, Arvid und Yasina geht ganz schön der Puls. Das war verdammt knapp.
Und, hat's geklappt?
Werden wir sehen. Das System muss erstmal rebooten.
Arvid zieht sich die Kapuze über, die drei trennen sich lieber. Das war nur der erste Schritt. Arvid muss weiterhin untertauchen. Es ist abends bei der Familie Bruns. Noch immer ist in ganz Hamburg der Strom ausgefallen. Deshalb brennen überall Kerzen. Das Licht ist schummrig, aber irgendwie auch total gemütlich. Lars albert mit seiner Tochter Amy und mit Leo herum. Als auf einmal alle Lichter angehen. Musik ertönt aus den Lautsprechern.
Arvid hat's geschafft!
Wer?
Moritz schließt die Augen. Jetzt verplappert sich Amy auch noch.
Wieder geschafft.
Genau!
Im Hauptquartier ist die Stimmung nicht ganz so ausgelassen wie bei der Familie Bruns. Hakim und Yasina sitzen auf dem Sofa und lassen sich von Arvid den Fall noch einmal ganz genau schildern.
Marlon hat vor Gericht immer wieder seine Unschuld beteuert. Aber der Richter hat der Aussage des Opfers einfach mehr geglaubt als ihm.
Und die Tatwaffe?
Wir wohnen im Erdgeschoss. Marlon lässt ständig sein Fenster offen. Jeder hätte das Messer dort verstecken können.
Aber warum sollte das Opfer falsch gegen deinen Bruder aussagen?
Ich weiß es doch auch nicht.
Hast du schon mal versucht, mit dem Opfer zu reden?
Klar. Aber die blockt total ab.
Okay, wie heißt sie denn?
Pauline. Pauline Sievers.
Sie spielt in der Basketballauswahl unserer Schule.
Sehr gut. Dann kann Yasina gleich morgen in der Pause versuchen, Kontakt zu Pauline aufzunehmen und ihr hoffentlich ein bisschen auf den Zahn fühlen. Es ist der nächste Tag. Yasina und Hakim verlassen das Schulgebäude zur großen Pause.
Hast du was von Moritz gehört?
Leo sagt, er ist krank. Aber Amy weiß nichts davon.
Da stimmt was nicht.
Arvid, Moritz hat irgendwas mit ihm vor. Lauf, ich schaffe das hier schon alleine.
Hakim rennt los. Yasina sieht suchend über den Schulhof. Dann bleibt ihr Blick an Pauline Sievers hängen, die sich nun auf die Tischtennisplatte setzt. Sie wirkt gedankenverloren, wie sie ihre Wasserflasche in den Rucksack packt. Yasina geht zu ihr.
Darf ich?
Pauline zuckt die Schultern. Ist ihr egal. Yasina setzt sich zu ihr auf die Platte.
Ich hab gehört, dass du überfallen worden bist.
Was soll das? Das ist 12 Wochen her.
Ja. Denkst du noch oft daran? Also an den Raubüberfall oder an den Gerichtsprozess? Was willst du? Schickt er dich? Was? Meinst du Arvid? Den Bruder von Marlon?
Pauline stöhnt auf und schaut weg. Sie hat wirklich keine Lust, darüber zu reden.
Und ich frage mich, warum du nicht mit ihm reden willst.
Was geht dich das an?
Die Wahrheit geht jeden was an. Hast du vor Gericht die Wahrheit gesagt?
Sag mal, spinnst du? Ich flehe das Opfer. Lass mich gefälligst in Ruhe.
Pauline springt auf, packt ihren Rucksack und will gehen. Yasina eilt neben ihr her.
Arvid macht sich große Sorgen um Marlon. Ihm geht's richtig mies im Gefängnis. Er ist unschuldig.
Ich kann ihm nicht helfen, okay? Ich kann ja nicht mehr mir selbst helfen.
Und damit verschwindet sie. Yasina sieht ihr nach. Irgendetwas stimmt doch nicht mit der.
Wovor hast du Angst?
Hauptquartier. Hier ist Arvid sicher. Denkt er zumindest. Doch auf einmal steht Moritz vor ihm.
Wusste ich doch, dass du hier bist. Ich habe die Polizei gerufen. Sie wird gleich hier sein. Besser du verschwindest.
Moritz sieht Arvid herausfordernd an, aber der bleibt ruhig auf dem Sofa sitzen, mit dem Laptop auf dem Schoß. Hat er denn gar keine Angst?
Hör zu, es tut mir leid. Ich wollte euch nicht in Schwierigkeiten bringen. Ich wollte nur meinen Bruder da rausholen.
Wo wolltet ihr denn hin?
Keine Ahnung. Einfach weg. Lieber auf der Flucht als im Gefängnis. Aber ist ja jetzt sowieso egal. Besser, ich stelle mich der Polizei vor der Tür. Sonst entdecken sie noch euer Hauptquartier.
Nein!
Jetzt kommt Hakim dazu. Er ist völlig aufgelöst.
Moritz, was hast du getan? Wir brauchen Arvid.
Beruhig dich. Ich habe die Polizei nicht gerufen. Ich wollte nur wissen, wie du reagierst.
Und jetzt?
Weiß ich, dass wir erst die Wahrheit herausfinden müssen, bevor du dich stellst.
Moritz rollt einen Stadtplan auf dem Couchtisch aus und fängt an zu erzählen. Arvid und Hakim hören aufmerksam zu.
Ich muss euch was zeigen. In den letzten 6 Monaten wurden 4 junge Frauen überfallen. Zuerst hier im Wilberstieg. Der nächste Überfall war hier in der Brandstüte und der dritte hier an der Katharinenstraße.
Katharinenstraße? Das war Pauline Sievers.
Ja, es ist immer das gleiche Schema. Täter männlich, vermummt, bedroht junge Frau mit Messer.
Hakim überlegt. Moment.
Du meintest doch, es wurden 4 junge Frauen überfallen.
Genau. Der letzte Überfall war vor 2 Wochen. Hier, in der Reimerstüte.
Warte mal, da war Marlon doch schon im Gefängnis.
Ja, stimmt. Das würde doch seine Unschuld beweisen.
Ja, aber das reicht noch nicht. Wir wissen noch nicht, wer der wahre Täter ist.
Wir nicht. Aber vielleicht Pauline.
Die drei werfen sich einen Blick zu. Pauline ist ihre einzige Chance, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Sie müssen sie zum Reden bringen. Also schmieden sie einen Plan. Am nächsten Tag in der Schule ist es soweit. Leo wartet bei den Fahrradständern. Über ihre In-Ear-Kopfhörer ist sie mit den anderen Pfefferkörnern verbunden. Da kommt Pauline.
Pauline verlässt die Sporthalle. Es geht los.
Pauline bückt sich, um ihr Rad aufzuschließen. Leo schlendert unschuldig an ihr vorbei und dann packt sie sich Paulines Rucksack und haut damit ab.
Hey!
Leo rennt los. Und wie sie rennt. Über eine Brücke Richtung Hafen City rempelt einen Typen an.
Hey!
Pauline ist mit dem Fahrrad natürlich viel schneller. Sie kommt immer näher. Lange wird Leo das Tempo nicht halten können. Doch natürlich hatten die Pfefferkörner einen Plan. Denn jetzt nimmt Leo eine Wendeltreppe nach oben. Da kann Pauline mit dem Rad nicht hinterher. Sie muss absteigen und eilt auch die Treppe hoch. Wo ist Leo hin? Pauline guckt sich um. Links, rechts, da ist sie, hinterher. Und sie wird immer langsamer. Pauline holt auf. Gleich hat sie die Rucksackdiebin eingeholt. Die verschwindet jetzt in einem Gebäude, hechelt die Treppen hoch. Pauline immer hinterher, bis ins oberste Geschoss. Sie kann nur hier sein. Sie öffnet die Tür, läuft hinein und schaut sich verwundert um. Wo ist sie denn hier gelandet? Der Raum ist riesig. Es gibt eine Computerstation, einen Schrank mit Reagenzgläsern, eine Pinnwand. Was zur Hölle ist das hier? Und vor allem, hat sich Leo in Luft aufgelöst? Pauline weiß ja nicht, dass sie im Hauptquartier der Pfefferkörner ist. Sie dreht sich im Kreis, schaut sich um und da steht auf einmal jemand, mit dem sie nun wirklich nicht gerechnet hat. Arvid.
Du? Was soll das hier? Ich will meinen Rucksack zurück.
Wir beide wissen, dass mein Bruder dich nicht überfallen hat.
Pauline ist verwirrt. Und noch verwirrter ist sie, als plötzlich Hakim dazustößt.
In den letzten 6 Monaten gab es 3 weitere Raubüberfälle im Katharinenviertel. Den letzten erst vor 2 Wochen.
Alle nach demselben Muster. Genau wie in deinem Fall.
Jetzt kommt auch Moritz aus einer Ecke hervor. Pauline blickt ängstlich um sich.
Wir glauben, es ist derselbe Täter, der dich überfallen hat.
Nun stellt sich auch noch Leo dazu. Die 4 haben Pauline eingekreist. Es gibt kein Entkommen.
Er ist noch frei, stimmt's? Warum hast du vor Gericht gelogen?
Ich kann nicht.
Was kannst du nicht? Mein Bruder sitzt unschuldig im Gefängnis.
Wovor hast du Angst? Er erpresst dich, stimmt's? Der wahre Täter.
Leo tritt näher an Pauline heran und schaut sie mitfühlend an. Mann, die hat richtig Angst. Die Arme. Aber wovor?
Er hat gedroht, meiner kleinen Schwester etwas anzutun, wenn ich nicht gegen Marlon aussage.
Pauline holt ihr Handy heraus und spielt eine Videonachricht ab. Alle schauen gespannt auf den Bildschirm. Darauf ist ein Jugendlicher zu sehen, der direkt in die Kamera spricht.
Hey Pauline, ich bin mir sicher, du tust das Richtige. Ich verspreche dir eins. Ich werde immer gut auf deine kleine Schwester aufpassen.
Moritz schaut Pauline eindringlich an.
Würdest du dich trauen, ihm nochmal gegenüberzutreten?
Pauline schweigt. Sie schaut verunsichert in die Runde. Aber eigentlich weiß sie, dass sie nun endlich das Richtige tun muss. Pauline geht zur Hochhaussiedlung, wo auch Arvid und Marlon wohnen. Die gleichen Jugendlichen, bei denen Leo neulich nach Arvid gefragt hat, chillen wieder in ihrem Outdoor-Wohnzimmer. Und Chaco mittendrin. Pauline sieht Chaco, sie senkt unsicher den Blick und geht dann weiter.
Ich bin gleich wieder da, Jungs.
Er geht hinter Pauline her, ganz entspannt. Als Chaco um die Ecke biegt, steht da Pauline und wartet.
Was willst du denn hier?
Ich denke, wir sollten mal reden. Zeit für die Wahrheit, findest du nicht?
Was?
Ich gehe zur Polizei und sag aus, dass du es warst. Ich bin nicht die Einzige, die du überfallen hast, stimmt's?
Was soll das hier werden, hä? Überleg dir gut, was du tust.
Marlon ist unschuldig.
Aus uns beiden weiß es aber niemand. Und das wird auch so bleiben. Marlon ist mir scheißegal! Es reicht!
Wo kommt der denn her? Arvid tritt neben Pauline. Chaco schaut beide fassungslos an.
Ihr zwei? Eine Lügnerin und ein Erpresser? Ihr habt nichts gegen mich in der Hand.
Jetzt kommen auch Leo, Moritz und Hakim aus der Deckung. Alle haben mitgehört. Und Moritz hat alles gefilmt.
Oh doch. Es ist aus, Chaco.
Jetzt wanderst du in den Knast.
Schon bald darauf ist die Polizei da. Chaco wird abgeführt und Pauline macht endlich ihre richtige Aussage. Etwas abseits vom Polizeiwagen stehen Arvid und Hakim.
Danke, Hakim, dass du an meinen Bruder und mich geglaubt hast.
Klar. Ich hoffe, Marlon kommt bald frei.
Ich auch. Schätze, ich muss los. Danke.
Endlich sitzen Arvid und Marlon wieder auf ihrer Mauer an der Kehrwiederspitze und schauen auf die Elbe. Dankbar blickt Marlon zu seinem großen Bruder.
Krass. Mich hast du rausgeholt und jetzt musst du vor Gericht. Das ist verrückt, ey.
Hey, Hauptsache, du bist frei. Dann kannst du jetzt dein Abi machen.
Beide blicken aufs Wasser und schweigen eine Weile.
Ja, aber jetzt mal im Ernst. Was passiert jetzt?
Avi zuckt die Schultern. Mal eben ganz Hamburg stilllegen? Das ist kein Kavaliersdelikt.
Die Energiewerke haben angefragt, ob ich ihre Firewall optimieren kann. Vielleicht kann ich so wieder was gut machen. Das wird schon.
Und bei der Familie Bruns? Dort wird gerade Abendessen zubereitet. Es gibt Raclette. Das war ja schon zu Leos Einzug geplant. Jetzt sitzen alle zusammen am Esstisch, lachen, legen Paprika, Zucchini und Auberginen auf den Grill und beladen ihre Pfännchen mit Raclette-Käse. Die Stimmung ist richtig gut. Wie sollte es auch anders sein? Schließlich haben die Pfefferkörner mal wieder einen Fall gelöst. Ich bin Leonie Lander und habe euch diesen Fall der Pfefferkörner erzählt. Geschrieben wurde die Erzählung von Sebastian Stürz nach dem Originaldrehbuch von Anja Jabs. Alexander Gerhardt hat das Hörspiel technisch gestaltet. Redaktion NDR Sandra Tormelen. Regie Sebastian Stürz und Sandra Tormelen. Assistenz Dörte Petersen. Am nächsten Sonntag gibt es hier neue Fälle der Pfefferkörner. In unserer kostenlosen Audio-App in der ARD-Audiothek findet ihr schon jetzt noch mehr Folgen dieses Hörspiels. Abonniert es am besten dort, um keine Folge zu verpassen. Schreibt uns gerne, wie es euch gefällt. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und hier noch ein Hörtipp für euch.
Es gibt was Neues für Kinderohren. Wunderwigwam, der HR2 Kinderpodcast. Wissen und Spaß für Grundschulkinder.
100% cool.
Mit einem echten Schlaufuchs.
Herzlich willkommen. Ich bin Fox aus dem Wunderwigwam.
Und seine Mitbewohnerin ist
Plapperdiplapper.
Ich bin Polly, Polly Plapperschlange.
Pfiffig, schlagfertig und eine begnadete Internetsurferin. Die beiden schlagen ihren magischen Wunderwigwam überall da auf, wo es etwas zu erfahren gibt.
Also Spinnen gibt es schon sehr, sehr lange auf unserem Planeten. Man schätzt so 320 bis 360 Millionen Jahre. Also noch weit vor den Dinos. Und natürlich weit vor dem Menschen.
In jeder Podcast-Folge geht es an einen neuen, ungewöhnlichen Ort. Wunderwigwam. Der HR2 Kinderpodcast. Alle 14 Tage neu.
Ab ins Abenteuer.
Weitere Infos gibt's im Internet auf wunderwigwam.de.